Aber verrückte Zeiten ist ein gutes Stichwort, Andreas. Du hast einen wundervollen Gast aufgetan.
Nathalie Krams. Nobmann.
Ach ja, die Pandemie. So schlimm wird's schon nicht werden. Ich denke halt, die Wissenschaft ist sehr abstrakt.
Eine kleine Chakrenmeditation täte dir jetzt ganz gut. Ich lese das gerade in deiner Aura.
Ich kenne das aus Pastewka, ehrlich gesagt.
Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Folgt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, hallo,
lieber Andreas.
Liebe Zuhörerinnen, wie sagt man, so. Zuhörende oder so, kann man auch sagen. Ja, genau.
Genau, genau. Ich muss ja erstmal.
So.
Hast du was gehört?
Was war das?
Wollen wir die Frage vorwegnehmen, was trinkst du heute?
Achso, ich dachte, du hast gerade deine dritten Zähne reingetan. Nee, das war.
Ja, hört sich auch so ungefähr an. Aha. Aber ich habe ja aufgehört mit meiner Abstinenz.
Oh, doch, jetzt.
Seit gestern, also ein Monat, ein Monat.
Ich dachte den November durch, nein, das war dann ein Monat, okay, ja.
Ja, meine Güte, es ist jetzt erster Advent. Ja. Aber.
Hast du angefangen, am 10. November, oder?
Nein, ich habe am 2. November angefangen.
Okay, na gut, das sind dann, ja. Gut,
das ist ja immerhin schon zwei, also.
Der gläserne Podcast, wir zeichnen nämlich am Samstagnachmittag auf, muss man
sagen.
Ach
so, ja, oh, ja, also genau.
Just
aber
in
wir
time.
Sind ja dadurch. Just in time und sehr aktuell. Mhm. Jetzt habe ich aber gerade das gegessen, was ich auch trinke. Das ist nämlich Brandy, ein Brandy-Bonbon. Gab es bei Lidl. Also eine Schokolade mit flüssigem Brandy gefüllt.
Okay.
Sehr lecker.
Ja, okay.
Sehr lecker. Was trinkst du denn heute, Andreas?
Du, ich bin ein bisschen langweilig. Ich trinke einfach nur Kaffee. Aber ich werde heute Abend werde ich mir einen Rotwein gönnen, weil wir machen natürlich Fondue.
Ach.
Wie immer.
Der ist denn schon wieder Silvester.
Ja, obwohl, eigentlich machen wir es ja freitags, aber heute machen wir es mal samstags.
Ja.
Na gut, okay.
Ja.
Na gut.
Verrückte Zeiten. Ja. Aber verrückte Zeiten ist ein gutes Stichwort, Andreas. Du hast einen wundervollen Gast aufgetan.
Ja, ich habe einen wirklich, wie ich finde, sehr charmanten und sehr, ja, überzeugenden Gast oder Gästin, sagt man dann ja richtigerweise, die kenne ich
sagt
jetzt.
Sagt man das wirklich auch?
Ich
ja,
glaub, ich
gendert man da auch?
Ich sage das jetzt einfach mal so, ne? Aber unsere Interviewpartner oder Gesprächspartnerin, wir hätten es auch gerne zu dritt gemacht, aber Digitalisierung in Deutschland, wir wissen das ist gar nicht so einfach, das vernünftig hinzukriegen. Dann hakert es da mal, deswegen machen wir das im Moment so, dass wir halt die Interviews entweder vor Ort machen. Das ist im Moment aus bekannten Gründen ja schwierig.
Genau.
Aber deswegen habe ich mit Nathalie über Zoom gesprochen. Nathalie Krams-Nobmann, muss man dazu sagen. Ich kenne die gute Frau seit 5 Jahren. Uns eint so ein bisschen, ich will nicht sagen der Kampf gegen etwas, sondern ja einfach das Thema Aufklärung.
Ja,
das Thema Aufklärung. Ja. Darüber können wir nachher nochmal sprechen. Aber Nathalie hat sich eben für uns Zeit genommen und das finde ich ganz, ganz toll. Sie hat auch einen eigenen Podcast, also eine Kollegin, Grams Sprechstunde, verlinken wir auch gerne. Da könnt ihr mal
sehr
reinhören.
Schön. Ja, jetzt habe ich keinen Zettel in der Nähe. Das ist wieder, weil ich mache ja die Shownotes, jetzt muss ich wieder mitschreiben.
Ach so, ja, Entschuldige.
Ach, das noch und das noch dazu. Nein, alles gut.
Also, das kann mein Vorschlag ist, oder ich weiß nicht, wie du siehst, wir hören einfach rein und wir schnacken dann danach noch ein bisschen. Weil dann können wir erstmal Nathalie so ein bisschen zu Wort kommen lassen, unser Gast, unsere Gästin. Und ich freue mich einfach drauf.
Hören wir uns das einfach mal an. Ich bin gespannt. Los geht's.
Wir legen los.
Hallo und moin moin. Ja, lieber Thomas, du hörst uns jetzt nur zu, aber bei mir ist, und da freue ich mich sehr, leider nicht persönlich, weil wir haben noch immer eine Pandemie, aber die Nathalie Krams-Nobmann ist bei mir. Wir sprechen über Zoom. Im Moment ist die Leitung stabil. Wir haben zu Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, aber in diesen Zeiten sind wir über jede Art von Stabilität froh und zufrieden. Nathalie, wie stabil bist du im Moment in dieser vierten Welle?
Ja, guten Tag, möchte ich sagen, und meine Stabilität weiter hochhalten, trotz der vierten Welle, weil in der Tat, die Zahlen sind ja vielerorts erschreckend. Und irgendwie ist vor allem erschreckend, dass man das ja in gewisser Weise auf sich hat zukommen sehen und alle aber so gedacht haben, ach ja, die Pandemie, so schlimm wird's schon nicht werden und eigentlich ist sie doch fast schon gefühlt vorbei. Und jetzt haben wir den Salat.
Ja, also wie... Muss ich dich einfach mal fragen, wie gehst du damit persönlich um? Du bist, nehme ich ja mal an, durchgeimpft, deine Familie, deine Kinder wahrscheinlich ja noch nicht, die sind ja wahrscheinlich noch klein. Ja, wie gehst du damit um? Gibt's Adventstreffen? Wie wollt ihr das in der Familie machen mit den Treffen, die jetzt anliegen?
Ja, es ist natürlich schon so, dass wir eigentlich alle ausreichend geimpft wären, aber man im Moment eben das Problem hat, dass die Zahlen so exorbitant hoch sind und ja auch exponentiell steigen, dass man sich diesem Risiko dann auch als Geimpfter oder Geimpfte nicht unbedingt aussetzen möchte. Und ich würde mir eben wünschen, dass sich noch viel mehr Menschen impfen lassen und wir alle zusammen dieses Problem nicht mehr haben. Deswegen wird ja jetzt auch über eine Impfpflicht diskutiert. Aber ja, bis dahin und bis das soweit ist, schränke ich mich ein, schränken wir uns ein. Und ja, man hat so das Gefühl, hallo 2021 oder 2020, ich sag's nochmal, man hat so das Gefühl, hallo 2020, es ist eigentlich alles das Gleiche wie letztes Jahr.
Ja, Moment, nur noch schlimmer. Hat, ne? Wir sind irgendwie gefangen in so einer... Ich habe es nicht, ehrlich gesagt, nicht für Möglichkeiten, habe ich jetzt im Nachhinein mit diesen Zahlen auch nochmal beschäftigt, das RKI hat es ja im Grunde so vorhergesagt, Professor Drosten hat es auch so gesagt, wer den Podcast mit ihm verfolgt, leben wir in so einer Zeit, wo Wissenschaft keine Rolle spielt oder sind die Leute einfach satt, wie ist da deine Einschätzung?
Ich denke halt, die Wissenschaft ist sehr abstrakt. Wenn einem beim allerschönsten Sommerwetter, während man im Biergarten sitzt und alle Infektionszahlen relativ niedrig sind, jemand sagt, also im Herbst, da wird es übrigens schon noch mal schlimmer, dann denkt man irgendwie so, hä, kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen und ist mir irgendwie auch egal, weil gerade geht's mir ja gut und immer diese Panikmacher und diese ständigen Warner, irgendwie hat's ja dann irgendwann auch genervt. Und insofern, ja, ist das, glaube ich, einfach nur zutiefst menschlich. Aber wir haben ja die Wissenschaft, um sozusagen kontraintuitiv auch Sachen vorhersagen zu können. Und es wäre nur gut gewesen, wenn zumindest die Politik auf diese Warnungen gehört hätte und die Vorausberechnungen. Die waren ja alle da.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja, wir haben es ja nun gewusst und jeder kann es sich anschauen und trotzdem herrscht in den sozialen Netzwerken, ich weiß, das ist nicht das echte Leben, aber du bist da ja auch sehr aktiv. Wie verzweifelt bist du da manchmal und denkst, oh Gott, jetzt kommt wieder so eine Impfschwurbelgeschichte? Oder bei dir hat man das Gefühl, du bist immer gut gelaunt, immer sachlich. Es ist, ja, wie ja. Verzweifelt bist du da manchmal?
Also das ist sozusagen die offizielle Version meiner selbst. Es gibt natürlich Punkte, da bin ich verzweifelt, da bin ich wütend, da bin ich auch wirklich eigentlich mal auf Krawall gebürstet. Aber ich bin einfach der absoluten Überzeugung, dass ein sachlicher Diskurs der bessere Diskurs ist. Und deswegen versuche ich mich da selbst immer wieder zu regulieren. Und ich kenne es ja auch aus meiner eigenen Erfahrung. Wenn man erstmal sehr stark von einer irrationalen Sache überzeugt ist, dann braucht es sehr lange und oft auch ganz krass viele Wiederholungen, bis man sich überhaupt erstmal die Frage stellt, könnte es sein, dass ich mich irre? Und das dauert dann noch mal länger, diesen Irrtum zu korrigieren. Insofern habe ich da Verständnis für viele Menschen, die eben auf diesem Weg sind und vielleicht noch ganz am Anfang dieses Weges sind. Wofür ich kein Verständnis habe, ist Menschen oder ist für Menschen, die diese Krise instrumentalisieren, die sie wirklich gebrauchen, um Populismus und Ideologien zu verbreiten. Und das kommt halt natürlich vor allem auch aus dem rechtsextremen Bereich, wobei es da eben leider viele Überlappungen auch in den esoterischen Bereich gibt.
Ja, Überlappungen, das ist wegen, ich habe dich ja damals kennengelernt, ich glaube, das war 2015, hast du dein Buch rausgebracht, dein erstes Homöopathie neu gedacht. Für die, die dich noch nicht kennen, du bist Ärztin, wir haben dich auch eben schon kurz vorgestellt, aber du warst auch mal Homöopathin, das muss man auch zu der Geschichte sagen. Magst du, ich weiß, du hast die Geschichte schon tausendmal erzählt und wer möchte, kann ja auch mal nachlesen. Über dich gibt's ja auch viel im Netz zu finden. Vieles ist auch nicht wahr, aber vieles stimmt zum Glück auch. Quellenchecken ist ja immer ganz gut. Aber magst du noch mal sagen, wie dieser Wandel kam von dir, ja, von der Homöopathin, wohlgemerkt mit einer ärztlichen Ausbildung, zu einer, ich will nicht sagen Homöopathie-Gegnerin, sondern eher zu einer Aufklärerin, weil du sagst ja nicht Homöopathie verbieten, aber du sagst schon, wir müssen drüber reden. Wie kam das damals? In Kurzform bitte.
Ja, in Kurzform ist einfach so, dass ich im Versuch, die Homöopathie zu verteidigen, gemerkt habe, dass ihre Argumente auf Sand gebaut sind. Und ich habe eigentlich versucht, da so ein stabiles Gebäude meiner Überzeugung zu bauen und zu präsentieren in einem Buch. Und ja, das ist eine ziemliche Bruchbude oder wie so eine Sandburg, die einem zwischen den Fingern zerrieselt geworden. Und dann habe ich erkannt, dass der Fehler tatsächlich in der Homöopathie selbst liegt und auch natürlich in ihrer fehlenden Wissenschaftlichkeit, weshalb sie einfach kein Teil der Medizin mehr sein kann heute. Und deswegen war es mir auch als Ärztin nicht mehr möglich, das anzubieten. Und dann habe ich letztlich ein Buch geschrieben, ja, was zumindest sehr kritisch über die Homöopathie nachdenkt. Und das ist jetzt wirklich schon viele Jahre her. Und ich denke, meine Kritik ist auch immer lauter geworden.
Ja, und ich glaube, bis heute nicht widerlegt, das muss man ja auch sagen. Ne? Weil es gibt ja immer noch die Möglichkeit, das Angebot, wer glaubt, er kann die Homöopathie beweisen. Ich glaube, da gibt es sogar so einen 1-Million-Dollar-Preis, der ist, glaube ich, immer noch ausgesetzt, oder?
Ich glaube, den gibt es nicht mehr, aber die Nobelpreise werden ja auch immer noch zur Verfügung.
Okay. Und dann hast du ein weiteres Buch geschrieben, ich glaube 2019, Gesundheit, ein Buch nicht ohne Nebenwirkungen. Und jetzt bist du schon wieder fleißig, oder?
Ja, das größte Buch war eigentlich, was wirklich wirkt. Das kam dann wirklich kam so zum Anfang der Pandemie raus, was einfach gut und schlecht zugleich war. Es war, glaube ich, schon damals ein wichtiges Thema, aber ja, dann waren alle Buchläden geschlossen und wir hatten wirklich alle andere Sorgen. Das will ich auch auf jeden Fall so sagen. Aber es hat sich damals eben schon gezeigt, dass es wichtig ist zu wissen, herauszufinden, was wirklich wirkt und quasi Bullshit von wirksamen Therapien zu unterscheiden. Und das ist jetzt genauso wichtig oder vielleicht sogar noch wichtiger geworden, weswegen es im kommenden Februar eine Neuauflage dieses Buchs gibt, was dann tatsächlich auch Corona mitbehandelt und dort eben vor allem ja diese ganzen alternativen Heilsversprechen rund um Corona und jede andere Erkrankung.
Ich will jetzt gar kein weiteres Fass aufmachen, aber du hast ja MIT vorhin erwähnt, die da ja auch tolle Wissenschaftskommunikation macht. Die hatte jetzt in ihrer letzten Sendung Demeter mit dabei. Zum Beispiel, wir hatten in unserem letzten Podcast einen ganz tollen Landwirt, den ich jetzt auch nicht schlecht reden will. Ich bin auch eher kritisch, was Demeter angeht. Ja, wichtig, dass sowas auch jetzt zum Beispiel im ZDF auch lauter erzählt wird und auch jungen Leuten zugänglich gemacht wird, weil ich gebe ehrlich zu, Homöopathie habe ich zum Beispiel gar nicht so richtig wahrgenommen. Früher habe ich gedacht, naja, ist irgendwas, aber interessiert mich nicht. Erst später, ehrlich gesagt, durch dich bin ich so ein bisschen darauf gekommen, mich damit näher zu befassen. Kriegst du da Rückmeldung, dass viele jetzt auch sagen, Mensch, danke Nathalie für die Aufklärung. Gibt's sowas auch, weil wir wollen ja nicht immer nur über das Gemecker reden.
Ja, das gibt's durchaus auch. Also ich glaube, dass wirklich vielen Menschen das Problem viel mehr bewusst geworden ist, weil das Problem haben viele so wahrgenommen, ach, warum bist du denn dagegen? Wenn es nicht hilft, dann schadet es schon wenigstens nicht und es kostet doch auch nicht so viel. Warum wollt ihr denn jetzt quasi da so eine Hetze veranstalten? Aber dass es im Kern eben darum geht, Wissenschaft zu verstehen und auch quasi ja die Wissenschaft als eine Methode zu begreifen, die Wissenschaft, wo man nicht einmal sagen kann, ach ja, da glauben wir jetzt mal dran und bei den Impfstoffen glauben wir da nicht dran, ist ja nicht so schlimm, sondern dass das wirklich eine Bedeutung, eine Relevanz hat, ob man der Wissenschaft vertraut und ihren Prinzipien irgendwie ja Glauben schenken kann. Dass das mitunter mit dem Leben bezahlt wird, wenn man das nicht tut oder an der falschen Stelle tut, das ist eben was, darauf habe ich schon lange hingewiesen, aber es hören jetzt mehr und mehr Menschen und sagen es auch selbst und insofern glaube ich, dass das jetzt so einen neuen Spin bekommt.
Wir haben weiterhin ein Problem mit der Impfquote und da gibt es so ein Nord-Süd-Gefälle. Wir Schleswig-Holsteiner sind ja mal ein bisschen stolz darauf, dass es bei uns relativ gut läuft, aber so gut dann doch nicht. Du kommst jetzt eher aus dem südlichen Bereich und wir wissen auch so, in Baden-Württemberg ist es halt so, Anthroposophie spielt da eine andere Rolle noch. Kann das sein, dass es da einen Zusammenhang gibt oder ist das jetzt zu einfach gedacht?
Ja, also es ist ja wirklich so, dass in Baden-Württemberg und Bayern die Hersteller für Homöopathie, also die großen Hersteller, vermehrt sitzen. Es gibt die größte HeilpraktikerInnen-Dichte. Also so irgendwas scheint da schon dran zu sein. Oder auch Freiburg oder sowas sind ja bekannte Anthroposophie-Städte, Hochburgen möchte ich sagen. Und klar, da liegt es nahe, dass dann hier auch die Impfablehnung vielleicht dadurch mitbedingt eher etwas größer ist. Und es gibt auch neue wissenschaftliche Untersuchungen, dass es tatsächlich eine Korrelation zwischen dem Glauben an die Homöopathie und einer eher impfskeptischen Haltung gibt. Also es ist jetzt nicht nur meine Privatmeinung, da kann man ja zu stehen, wie man will, sondern es ist tatsächlich auch wissenschaftlich belegt oder zumindest in Ansätzen belegt, dass diese Vermutung und dieser Zusammenhang stimmt. Was also, schlimm ist.
Also Homöopathie und Impfskepsis, und ich kenne es ehrlich gesagt aus dem Freundeskreis auch, also im Grunde sehr aufgeklärte, kluge Menschen, die an Homöopathie glauben, das habe ich immer noch gut wegstecken können, die aber jetzt auch sagen, ja, ich warte noch mit dem Impfen und was rätst du, also nicht nur mir persönlich, aber auch anderen, die vielleicht sowas im Freundes-, im Familienkreis auch haben, wie geht man daran? Weil wenn ich zu sehr, sag ich mal, angreife, dann machen die ja sofort zu. Was ist dein Tipp?
Also mein Tipp ist wirklich immer eine persönliche Ebene herzustellen. Ich sage dann oft, guck mal, ich bin doch auch Mütter, ich mache mir auch Sorgen um meine Kinder, aber ich halte einfach die Impfung für den sichersten Weg, gerade jetzt, wenn die Infektionszahlen so hoch sind. Ich würde meine Kinder impfen lassen. Oder ich sage, guck mal, früher als Homöopathin habe ich doch auch an dies und das geglaubt und habe auch gedacht, das, was die Hebamme sagt, ist richtiger als das, was die Wissenschaft sagt. Und manchmal schafft man es dann irgendwie so einen persönlichen Link herzustellen, über den dann doch auch ein bisschen die Aufklärung klettern kann. Aber auch mir gelingt es nicht immer und da muss man, glaube ich, auch einfach Geduld haben.
Wie gehst du mit dem Thema Hass um? Weil ich meine, du hast ja wirklich, ich habe bei Twitter einige Sachen gelesen, die dann aber auch schnell gelöscht wurden zum Glück. Und wie gehst du damit um? Also ich persönlich habe so, ich bin nicht so eine Reichweite wie du, aber ich finde es manchmal schon erschreckend, was man da so um die Ohren bekommt und dann das Harmlose ist noch, lösch dich. Also ich habe immer gesagt, wenn mich jemand persönlich bedroht, dann zeige ich den an. Also da habe ich keine Lust zu. Wie gehst du mit dem Thema um?
Ja, ich war da am Anfang total zurückhaltend, weil ich wirklich so ein bisschen naiv war und geglaubt habe, man kann letztlich mit jedem Menschen in den Diskurs kommen. Man muss sich einfach empathisch auch die Gegenseite erstmal anhören. Und davon bin ich leider, obwohl ich überhaupt nicht so ein Mensch bin, total abgekommen, gerade in den sozialen Medien. Also viele Menschen wollen keinen Diskurs, sondern die wollen wirklich auch hassen. Die wollen auch Gewalt verbreiten. Und ich bin dazu übergegangen, das konsequent anzuzeigen. Also das ist wirklich was, das hätte ich mir vor vielleicht 3 Jahren noch nicht vorstellen können. Aber seit einem Jahr mache ich das konsequent und tja, das funktioniert leider auch.
Du hast dann wahrscheinlich auch eine eindrucksvolle Blogliste mit vielen AfD-Dödeln dazwischen, oder?
Ja, ich blogge in der Tat gar nicht so viel. Ich schalte dann eher stumm oder mache so einen Softblog, dass die mir nicht mehr folgen. Das merken die ja oft nicht. Und dann habe ich zumindest meine Ruhe. Aber ich habe eine beeindruckte Hate-Poetry-Inbox auf jeden Fall, ja.
Das ist eben dieses, du hast ja auch mal, das fand ich sehr beeindruckend damals, da hast du ja gesagt, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Da wollte man dich, glaube ich, verklagen. Das war richtig schon heftig. Und dann ist dir ja Jan Böhmermann in seiner Sendung zu Hilfe gesprungen. Hat das wirklich, wie ich finde, kann man bei YouTube immer noch nachgucken. Hat dir das wirklich geholfen damals? Oder war das eher, wo du sagst, oh Gott, was prasselt hier auf mich rein? Weil da warst du denn ja plötzlich doch auch gerade in einer Community sehr, sehr bekannt, oder?
Ja, ja. Naja, das hat mir damals wirklich sehr geholfen. Ich wusste auch nicht, dass er das macht oder plant. Vor allem auch nicht in diesem Ausmaß. Das war ja auch die Sendung, wo damals Rezo zu Gast war und alle dachten, wow, jetzt kommt irgendwie groß Rezo und dann kam groß Homöopathie. Und das hat sicherlich, glaube ich, auch zur Aufklärung viel beigetragen. Und man hat halt auch gemerkt, dass die Homöopathie jetzt auch nicht von irgendwelchen netten, altruistischen Engelchen hergestellt wird, sondern dass da auch knallharte Interessen dahinter stehen und dass das vielleicht auch vielen Menschen erstmals bewusst geworden ist. Das sind nicht einfach nur die Guten.
Also diese Art der Aufklärung, also das heißt, du bist auch noch nicht müde, weiter Aufklärung zu machen. Ich meine, du musst ja natürlich auch irgendwo von leben. Das heißt, Du warst bei der GWUB ja auch mal für die Presse mehr oder weniger zuständig, machst jetzt, glaube ich, noch den humanistischen Pressedienst, ne? Da bist du, glaube ich, oder beziehungsweise da bist du auch noch mit aktiv. Also müde bist du nicht. Also wir können auch weiter auch über die Pandemie hinaus mit dir rechnen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache die Sachen, die du jetzt erwähnt hast, alle ehrenamtlich. Das ist sozusagen mein privates Hobby. Ich habe mittlerweile auch als Ärztin wieder einen Brötchenjob. Aber ich sage tatsächlich nicht, wo ich arbeite, weil auch das wieder mit Hass und Angriffen verbunden werden kann. Und da möchte ich zumindest meinen Arbeitgeber schützen. Also ich halte das auch nicht gerne und auch nicht beliebig aus, aber mein Arbeitgeber muss es tatsächlich gar nicht aushalten.
Das ist sehr gut. Und wie ist deine Prognose? Kriegen wir das jetzt noch hin? Kriegen wir es auf die Spur noch mit dem Impfen? Oder dürfen wir uns in einem Jahr hier wieder beide hinsetzen und sagen, hallo, 8. Welle?
Ja, ich muss sagen, ich bin prinzipiell ein sehr optimistischer Mensch und lass mich in meinem Optimismus auch nur schwer beirren, da bin ich ein bisschen stur. Aber ich muss echt sagen, die positiven Anreize haben es offenbar nicht gebracht. Ja, wir haben so viel Aufklärung geleistet, so viel versucht, Überzeugungsarbeit fürs Impfen zu leisten. Ja gut, dann muss es jetzt vielleicht eine Pflicht bringen oder auch die negativen Anreize. Ich glaube, viele Menschen machen sich nicht bewusst, was es bedeutet, auf einer Intensivstation zu liegen. Noch gar nicht, wenn man an der ECMO ist, sondern einfach überhaupt das alles dort mitzubekommen und sich danach davon wieder zu erholen. Vielleicht müssen jetzt tatsächlich diese Botschaften dann auch ihre Art der Überzeugungsarbeit leisten, wobei ich die allererste bin, die sich das niemals gewünscht hätte.
Also wir können einfach nur allen wünschen, dass sie stabil bleiben, dass wir sagen, Aufklärung kann wirken. Wir müssen mehr Aufklärung wagen. Das werden wir einfach weiterhin probieren und hoffen einfach mal, dass wir eine schöne Weihnachtszeit trotzdem haben. und dass wir werden wahrscheinlich ein gutes Frühjahr haben und dann gucken wir mal, ne? Und
dann genau, dass wir vielleicht doch irgendwann aus Schaden klug werden. Das wäre toll.
Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann mal persönlich treffen, wenn wir wieder dürfen oder wieder vor allem wieder können und es verantwortlich ist. Vielen Dank, dass du dir so kurzfristig die Zeit genommen hast, mit uns zu schnacken.
Sehr gern, hat mich gefreut.
Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank.
Jo, tschüss. Gern, bis dann, tschüss.
Ja, schönes Interview, Andreas.
Ja, hat Spaß gemacht. Ich habe einfach so ein bisschen, Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das ist den Zuhörenden aufgefallen. Ich bin irgendwie auf etwas eingegangen, was ich gar nicht im Interview gesagt habe, nämlich My Tea. Das haben wir nämlich im Vorgespräch gemacht, so ein typischer, klassischer Reporterfehler. Aber ich habe mit ihr vorher noch so geschnackt und habe das dann verdödelt. Aber naja, sie hat es ja dann auch nochmal gesagt.
Müssen wir das auch noch hinzufügen irgendwie?
Nee, wir schneiden ja gar nicht. Du hast es ja gehört, sie hat ja auch einmal gesagt, ich sag das nochmal. Da haben wir auch nicht geschnitten, weil wir schneiden ja nicht. Okay. Wir sind ja hier, ne?
Ist ja der... Wir sind der schnittfeste Podcast. So, ja, genau. Aber zu dem, was sie gesagt hat, Andreas, jetzt fang du mal an. Du bist da auch ja, hast dich ja sehr in das Thema letztendlich eingearbeitet, weil unser Thema heute ist, haben wir das jetzt eigentlich schon so erwähnt, implizit ist es jetzt Impfen Teil 2. Ja. Jetzt, oder ist ja eigentlich Impfen Teil 3. Jetzt wird geboostert. Ist eigentlich auch eine schöne Überschrift.
Jetzt wird geboostert, Aber hast du deinen Termin endlich, ne? Oder?
Jetzt endlich, genau. Das war ja auch eine lange Odyssee, genau wie bei der ersten Impfung. Ich bin ja mit Johnson & Johnson geimpft. Das heißt, das wird ja auch, mittlerweile soll ja jeder die Booster-Impfung haben. Aber vorher war es ja auch so, dass gesagt wurde, na ja, also die 50 oder 60 bis 70-Jährigen sollen geboostert werden. Und die Johnson & Johnson, dann sagte ich, oh nein, never ending story. Weil für mich war das psychisch der erste Impftermin schon so aufregend. Deshalb hatte ich mich auch explizit für Johnson & Johnson entschieden, dass hier einmal reicht, okay, alles klar, mache ich, weil einfach dieses Chaos rund um das Impfen und um einen Impftermin zu bekommen, für mich einfach, das ist für mich ganz, ganz schwierig, also dass sich da irgendwo nicht das Warten, also Wartezeit nutze ich immer produktiv, aber bis ich erstmal da bin, wo mir gesagt wird, so, wenn Sie hier sitzen, dann kommen Sie irgendwann dran. Das war in diesen Zeiten, wo man sich ja auch noch, also als ich nicht geimpft war, vor Corona schützen wollte. Also das war für mich schon wahnsinnig anstrengend. Und jetzt nein, nochmal. Jetzt dachte ich, das Thema wäre schon durch. Nein, jetzt muss nochmal geboostet werden. Dann ging das jetzt wieder los. Da, wo ich geimpft wurde, ich sage das jetzt nicht wo, aber vielen Dank nochmal. Da habe ich dann eine Terminanfrage hingeschickt. Die wurde auch bestätigt. Und dann kam eine E-Mail, wo gesagt wurde, sie wurden leider abgelehnt und ein Grund wurde nicht genannt. Oh Gott. Das finde ich wahrscheinlich, weil die hemmungslos überfordert sind in den Praxen, weil ja auch die Impfzentren hier in Solingen wieder zugemacht wurden und so weiter, die jetzt mittlerweile ich glaube nächste Woche sogar wieder aufgemacht werden. Und so haben dann meine Frau und ich uns parallel um Impftermine bemüht. Du hast auch nochmal geschickt und die Schwester meiner Frau hat auch nochmal hier, da wird geimpft und da wird geimpft. Dann standen wir ja an, beziehungsweise wurden dann nach Hause geschickt vor dem Mini-Impfzentrum, das es hier in Solingen noch gab. Da wurden wir dann, also bis 18 Uhr war auf, dann standen wir in der Schlange und die Schlange wurde dann kurz vor 18 Uhr, also um 20 vor 6 wurde die dann nach Hause geschickt, wo dann um 18 Uhr sozusagen Küchenschluss war. Und all dieses ganze Theater, aber jetzt ist es so, am 23.12., das heißt Weihnachten werde ich wahrscheinlich nicht liegend verbringen, haben wir einen Impftermin. Naja, also meine Frau lag einen ganzen Tag flach, mich hat das nicht getroffen zum Glück. Nee. So, aber
also ich hatte auch bei der Zweitimpfung gar nichts, also gar nichts, wirklich. Nicht mal diese Einstichstelle, also da kann ich überhaupt nichts zu sagen. Also wenn ich jetzt mir einbilden will, hatte ich das Gefühl, das war so, wenn ich auf dem Arm lag, ne, auf der linken Seite, dann hatte ich da so das Gefühl.
Aber so ein bisschen, das kann ja auch sein.
Also ich habe jetzt am 14. Dezember meinen Booster-Termin und das ist dann sozusagen genau nach, also ich glaube 3 Tage drüber, 6 Monaten. Also das ist dann echt perfekt. Wobei jetzt ja viele Ärzte sagen auch, 5 Monate wäre besser. Ne? Und das ist wirklich so, das treibt mich an. Also den Umtrieb machen wir schon nachher erst. Aber das ist auch so das, was ich so ein bisschen mitnehme, wenn ich mit an Nathalie in das Gespräch gerade denke, ne, was sie also wirklich so leistet für diese Aufklärung, für dass einfach Wissenschaft so wichtig ist. Ne? Und da habe ich heute zum Beispiel, heute ist ja der erste Advent, aber gestern den Podcast von Miki Beisenherz gehört. Da kann ich auch immer wieder nur eine Empfehlung geben. Florian Schröder war da. Die haben das so toll eingeordnet, auch mit dem Thema Homöopathie und Impfen, was da wieder für ja letztendlich Zusammenhänge bestehen. Und da habe ich ja, ich weiß, du rollst jetzt in diesem Moment mit den Augen, aber ich habe ja vor, ich glaube vor.
Das steht hier als Regieanweisung.
Ach so, siehst du. Das steht hier als Regieanweisung. Aber mach doch nicht mal alles kaputt. Nein, Quatsch. Aber 2015 habe ich ja mich mal dazu ausgelassen, habe auch schön viel Kritik bekommen. Das war damals schon ein kleiner Shitstorm. Aber ich stehe zu jedem Wort, was ich da geschrieben habe. Und wenn du magst, ich weiß, du musst jetzt wieder mitschreiben, kannst du den vielleicht auch mal verlinken.
Kommt alles in die Shownotes. Zu Florian Schröder möchte ich noch sagen, der macht ja auch einen Podcast mit Serda Somunchu. Mhm. Und den finde ich deshalb so gut. Da habe ich mich mal eingehört und habe dann auch die lange Zeit begleitet, weil der auch ein bisschen wehtut. Weil Serda Somunchu ist jemand, der auch sehr gut informiert ist, aber eben auch sage ich mal, auch Meinungen vertritt, die unbequem sind, die er aber gut verargumentieren kann.
Ja, ja.
Und das macht es interessant, weil Florian Schröder ordnet gut ein und seine Richtung, die er so einschlägt, das gefällt mir auch sehr gut. Und die beiden, wenn die aufeinandertreffen, das ist immer sehr, kann ich also auch empfehlen.
Okay, höre ich auf jeden Fall mal rein.
Aber es ist, genau, es ist aber auch manchmal eben so unbequem, dass ich schon ausmachen musste. Aber trotzdem bleibe ich dran, weil davon lebt das Ganze ja auch, dass wenn vernünftig miteinander argumentiert wird und man nicht den anderen verbal versucht zu erschlagen oder sich gar über ihn zu erheben, das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, ja, du hast ja keine Ahnung, aber wir wollen ja das und das. Also das ist jetzt kein Angriff in irgendeine Richtung. Auf der anderen Seite aber eben zu sagen, wie kann man sich die Frage zu stellen, wie können wir das hinkriegen, dass man Menschen tatsächlich überzeugen kann davon, dass wenn man sich nicht impfen lässt, dass das jetzt echt, es ist schon 11:55, sagen wir mal so.
Es ist so und wir müssen, ich habe dir diesen Link, glaube ich, auch schon geschickt, ich weiß gar nicht, oder den hatte ich jetzt auch gepostet, aber vielleicht können wir den auch nochmal mit reinnehmen, vom MDR, dieser kleine, ja, ich weiß, es geht ja um viel, es geht jetzt wirklich um viel und es ist, wie du schon gerade sagtest, 11:55 und wir haben ein Riesenproblem. Und ich fand es eben auch gerade sehr beeindruckend von Nathalie Grams, Nathalie Grams-Nobmann heißt sie ja inzwischen, aber von Nathalie, die auch gesagt hat, es kommt auch nicht darauf an, dass man irgendwie andere überzeugen oder beziehungsweise irgendeine Predigt halten muss oder sie versucht immer wieder in eine Ecke zu drängen. Oder auch jetzt, ich denke, wir sollten auch aufhören, oder was heißt aufhören, aber als Gesellschaft, die sich jetzt nicht geimpft haben, immer zu stigmatisieren. Ich glaube, es hilft nur, wenn wir weiterhin Argumente liefern, wenn wir weiterhin empathisch sind, mit den Menschen sprechen. Und nicht versuchen, die Menschen, die jetzt ungeimpft sind, aus welchen Gründen auch immer, dafür verantwortlich zu machen. Das bringt uns nicht weiter.
Das bringt uns nicht weiter. Dazu möchte ich eben, das habe ich gerade noch mal frisch rausgesucht, das habe ich schon in den Shownotes, das muss ich mir jetzt nicht notieren. Und zwar von Pfarrer Franz Meurer ist das ein Interview im ZDF Morgenmagazin, im ARD Morgenmagazin, wo er über den Umgang mit Geimpften und Nicht-Geimpften und Argumenten und so spricht. Das sind 5 Minuten. In denen im Grunde alles drin ist, was wir jetzt am allerdringendsten brauchen. Sogar noch mehr als das Impfen. Ich wage jetzt mal eine steile These, aber wer sich das dann anhört, wird mich danach verstehen. Jetzt habe ich hoffentlich die Leute genug neugierig gemacht
darüber. Also ich kann wirklich nur empfehlen, geht rauf auf der-digitale-frühshoppen.de. Da findet ihr wirklich alle Shownotes nochmal. Guckt euch das gerne an. Adventscafé mit den Eltern ist sowieso keine gute Idee. Jetzt lasst das einfach. Nein, macht das, wenn ihr das wollt. Nein, ich will auch keinem was vorschreiben. Aber es ist so schwierig im Moment und es macht mich, ich weiß nicht, ich will jetzt hier nicht irgendwie, man klingt
ratlos.
Schon, ja, aber du klingst, man selber kommt sich ja schon vor wie so ein Wutbürger und das will ich ja gar nicht. Aber ich bin wirklich entsetzt, ne? Also, dass immer wieder dieses kommt, ja, was soll das denn? Und ich meine, wir reden von 2000er Inzidenzen und wir Tendenz steigend in einigen Regionen.
Ja.
Und hier, ich habe es heute gelesen im UKSH, also Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Kiel, Lübeck, die verschieben alle planbaren Operationen.
Ja.
Es ist da.
Ja.
Die fucking das ist Welle jetzt
in,
ist da.
Und ne? Du sagst Schleswig-Holstein, das ist und jetzt in Schleswig-Holstein.
Ja, wir sind hier noch.
Oder die Charité hat das ja schon vor 2 Wochen oder 3 Wochen gemacht.
Ja, ja,
weiß das ich ist, jetzt nicht mehr. Ne? Also das kommt jetzt auch nach Schleswig-Holstein, wo ihr im Interview eben davon spracht, Schleswig-Holstein, auch vielleicht, weil es ein Flächenland ist, hat noch nicht diese hohen Inzidenzen, aber es schwappt jetzt aber auch
die
schon
kommen
langsam
und
rüber.
Und es ist...
Und das Ding aus Afrika, das ist ja auch wahrscheinlich schon hier.
Ja, das ist ja in Belgien zumindest da und das wird auch ganz schnell das. Aber in Belgien, ich denke, es ist auch nicht die Zeit jetzt, um irgendwie Panik zu machen. Darum geht es ja auch gar nicht.
Nein, um Gottes Willen.
Auch die Corona-Warn-App habe ich jetzt wieder Geschwurbel gehört. Ja, nee, die ist ja nett. Nein, die ist super. Also auch das bitte in die Shownotes. Die Corona-Warn-App ist super. Die hilft uns. Ja, ich habe jetzt neulich eine Warnung gehabt. Ne? Da hieß es ja.
Ich muss mal einen neuen Zettel holen.
Ja, ich weiß. Es ist sehr viel und ich bin auch ein bisschen, es ist irgendwie für mich, ich versuche
es zu. Es ist der emotionale Frühshoppen heute, Andreas. Es ist so. Aber es ist wirklich so, oder mir scheint einfach, dass es wird immer Leute geben, die nicht erreichbar sind. Darüber haben wir ja auch schon oft gesprochen, Andreas, und die werden wir auch mit den besten oder die wird jemand, der aufklären möchte, nicht mit den besten Argumenten erreichen, weil er es eben das genaue Gegenteil sieht und das wird auch nach Corona so bleiben, beziehungsweise werden sich dann auch Gründe dafür finden, warum, also vielleicht, weil einige mit einer Gruppenmeditation das geschafft haben, Corona zu verdrängen. Ja, also wenn sie dann
an
Corona
glauben. Ehrlich gesagt, ich denke eher an eine Delfintherapie, die ich langsam brauche, weißt du?
Ich möchte ganz kurz noch bei dem Thema bleiben, weil ich bin ja in meinen Berliner Jahren, das waren ja immerhin auch ein paar Jährchen, bin ich ja tief in diese esoterische Szene abgestiegen und Nathalie hat das ja auch so erwähnt, beziehungsweise war sie ja selber auch mal Homöopathin, das ist alles eng miteinander verwoben und tatsächlich wäre das auch schon fast wieder ein eigener Podcast, Esoterik, weil das ist ja, also das Esoterik ist ja heutzutage auch schon ein Schimpfwort letztendlich, wo man sagt, ach, diese Esoteriker oder so, alle keine Ahnung. Und für mich gibt's da aber ganz klare Grenzen, nämlich wenn man also wenn man andere schädigt mit dem, was man tut, und da gibt's genügend schwarze Schafe, die sich da rumtreiben, wenn man irgendwo sitzt und meditiert und glücklich ist, weil man Lichtenergie in sich aufnimmt und es einem dadurch besser geht, why not?
Ja, why not? Also Moment, andere, Thomas, ganz kurz, da möchte ich nur einhaken. Why not? Du kannst machen, was du willst. Ich bin auch, und das habe ich ja mit Nathalie auch besprochen, es geht nicht um ein Verbot von solchen Sachen. Also jeder kann machen, was er will. Nur das Problem ist ja, dass oft diese Heilsversprechen von diesen Menschen dann kommen. Ne? Also gerade bei Homöopathie sehe ich das Problem ganz groß. Da wird also
angeblich Krebs mitbehandelt. Gar keine Frage.
Es gibt auch seriöse Heilpraktiker. Ich will jetzt gar nicht, wir wollen nicht alle. Und wenn jemand esoterisch, ich finde das auch nicht schlecht ist. Also auch das, man kann es ja auch spirituell nennen. Das ist ja alles in Ordnung.
Spirituell, ne?
Also ich bin auch spirituell, auch wenn du mir das nie glaubst. Aber das ist einfach dieses.
Das ist der Weingeist, da bin ich auch sehr spirituell.
Nein, aber das ist dieses, was, weißt du, das ist so. Es geht nicht um Stigmatisieren. Es geht nicht um dieses zu sagen. Ich habe neulich mit einem Schulleiter gesprochen, ne, und der auch ganz klar einen flammenden Appell für die Impfung sozusagen ausgesprochen hat und gesagt, ich bin dafür und auch Kinder, wir müssen das endlich zulassen. Ist ja jetzt endlich oder ist auf dem Weg zur Zulassung. Und er hat mir dann erzählt, dass er Waldorfschüler war und das auch gar nicht schlecht fand. Also sagte die Schule, er sagte, er hätte kein Abitur gekriegt ohne die Waldorfschule, weil das war einfach für ihn leichter zu kriegen. Er sagte, für ihn war das im Moment richtig. Er hat sich die Sachen rausgepickt. Ich bin ja, wie du weißt, nicht so ein Fan der Waldorfschule, aber ich will das auch nicht verbieten. Ich will nur, dass man aufklärt, dass wir einfach Fakten nicht mehr mit Gefühl verwechseln. Weißt du, das ist das, was mich oft stört. Also es ist völlig okay, seine Kinder auf die Waldorfschule zu schicken, meinetwegen. Ne? Also da muss jeder, das ist eine zugelassene Form und am Ende müssen die Abitur auch machen. Das gibt auch nach dem, oder was auch, die mittlere Reife, das geht ja nicht darum, dass alle Abitur haben müssen. Es ist nur dieses Absolute von diesen, aus diesen esoterischen Kreisen manchmal. Ne? Zu sagen, sie verdammen alles. Und ich glaube, genau deswegen sitzen wir in der Scheiße. Weil wir in Deutschland wirklich so eine große Akzeptanz für diesen Hokuspokus haben. Deswegen sind wir plötzlich zum Schmuddelkind in der Impfkampagne geworden.
Ja, also ja, ich weiß nicht, also ich kann das für mich ganz klar trennen. Viele können das offensichtlich nicht. Auf der anderen Seite ist natürlich auch der immer wichtig, die Eigenbefindlichkeit, also was tust du dir an? Das ist immer die Frage, die ich mir stelle, wenn ich mich über irgendwas aufrege. Und du weißt, wir haben in bestimmten Themen, haben du und ich und jeder andere wahrscheinlich auch, unterschiedlich kurze Zündschnuren. Oh. Und wenn ich mich dann wieder aufrege und beziehungsweise auch dann tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes ausraste, ich möchte das Thema hier nicht erwähnen, weil es hat, tut nichts zur Sache. Geht es dir ähnlich wie mir, wenn ich das so von dir interpretiere, dass man dann einfach, dann geht es eben dann auch selber in die Gefühlslage, aber weil Fakten ignoriert werden.
Also ja, das ist das große Problem. Ne?
Weil aufgebracht bist du ja auch.
Ja, ich bin aufgebracht, ne? Aber ich versuche einfach das so zu lenken, dass ich einfach nur sage, pass auf, ich möchte jedem seine Freiheit gönnen. Also ich bin auch... du weißt, ich war immer gegen die Impfpflicht. Inzwischen sehe ich sie leider, das ist alternativlos, das Wort ist doof. Aber ich fürchte, ich habe mich überzeugen lassen. Ich war immer dagegen, habe ich auch oft genug gesagt. Aber inzwischen, ich bin überzeugt, wir brauchen jetzt die Impfpflicht. Es geht ja nicht darum, und das ist ja so ein Bild, was wieder von den Schwurblern wieder gezeichnet wird. Ja, dann werde ich von der Polizei gezwungen. Nein, niemand wird deswegen zur Impfung gezwungen. Das geht gar nicht. Aber du wirst, natürlich kriegst du ein Bußgeld, wenn du gewisse Dinge nicht machst. Aber das ist wie, ich werde auch gezwungen, einen Führerschein zu haben, um Auto zu fahren. Und wenn ich am öffentlichen Leben teilhaben will, muss ich halt geimpft sein. Sorry. Ja. Und ich bin inzwischen auch sogar für 2G+ testen, also 2G+, bei größeren Veranstaltungen. Das geht nicht anders, weil die Impfungen, die wirken, helfen uns auch, einen schwereren Verlauf zu verhindern, aber es gibt immer Impfdurchbrüche. Wenn so und so viele Millionen geimpft sind, haben wir halt auch Impfdurchbrüche. Und das ist Statistik.
Richtig.
Und das nervt, wenn dann Leute immer wieder rumschwurbeln. Und meine Geduld ist zu Ende mit Leuten, die immer irrationale Argumente bringen. Das geht nicht mehr.
Ja, aber du wirst es nicht gewinnen, Andreas, und das weißt
ich weiß,
du auch.
Ja, ich weiß, deswegen.
Ne?
Ja,
du hast recht. Und deshalb, das ist der große Punkt, und da schadest du dir im Grunde nur selber. Das ist so, also irgendjemand hat mal so schön gesagt, das ist so, als ob man jemand anderen umbringt, also sich ärgern ist, man will jemand anderen umbringen und trinkt das Gift selber. Mhm. Und so ist es tatsächlich auch.
Trotzdem bleibe ich dabei, wir müssen weiter Aufklärung machen. Dafür sicher.
Das ist gar keine Frage, Andreas. Wir wagen alle mehr Aufklärung, gar so. Kein Problem. Aber wir bleiben dabei gelassen, Andreas.
Ja, okay, da fange ich mich gerade ein.
Eine kleine Chakrenmeditation täte dir jetzt ganz gut. Ich lese das gerade in deiner Aura, Andreas. Die ist sehr schwarz. Ach nee, das ist mein Bildschirm hier nebenan.
Ich klopf hier gerade. Ich akzeptiere mich so, wie ich bin.
Guck mal, aber du kennst das alles. So. Und hat es dir bis jetzt geschadet?
Ich kenne das aus Pastewka, ehrlich gesagt. Aber gut.
Pastewka hat da ja auch dann große Aufklärung getan für dich. Nein.
Thomas, okay. Mein Vorschlag ist, wir kommen zum Umtrieb der Woche, oder? Wir müssen hier
raus. Ja, wir kommen zum Umtrieb der Woche und du fängst an. Ich muss mir nur schnell was ausdenken.
Achso, spielst du den Jingle ein oder wie läuft das? Mein Umtrieb der Woche hat auch leider mit dem Thema zu tun. Ich war in meiner Eigenschaft als Reporter für RSH auf dem Weihnachtsmarkt und habe da nette dänische Mitbürger getroffen. Die haben auch hohe Inzidenzen, aber das ist so. Und was mich dann so ein bisschen doch umtrieben hat, waren dann eine sehr sympathische, freundliche, ich will kein Sachsen-Bashing machen, aber die haben nun mal diese extremen hier, und du kannst es besser imitieren, vielleicht kannst du es gleich nochmal nachmachen, aber dann hieß es so, ja, wir sind jetzt hier nach Lübeck gekommen, weil in Sachsen ist ja alles zu, da können wir ja nicht auf den Weihnachtsmarkt. Und da war ich doch so ein bisschen fassungslos, ehrlich gesagt, aber gut, ich weiß.
Ja, das ist dein...
Das war mein Umtrieb, weil ich einfach denke, hey, es ist vielleicht doch besser, wenn wir das so ein bisschen beschränken mit den Reisen und ja, auch wenn mir das natürlich leid tut und auch Weihnachten, aber das ist so mein Umtrieb zu sagen, naja, ich komme aus einem Hochinzidenz, aus einem Hochrisiko, also das höher geht's ja gar nicht mehr, ne? Oder naja, die Sachsen sind ja froh, dass bei 100.000 ist irgendwann Schluss bei 100.000 Inzidenz.
Ja.
Aber bei uns geht das ja nicht, dann kommen wir halt hierher.
Mhm. Eine harte Nummer. Ja, das ist genau. Und das ist genau der Punkt. Das war ja letztes Jahr schon so mit dem Rodeltourismus, als dann mal ein bisschen Schnee lag, sind die Leute ja ausgerastet. Also das ist mein Umtrieb der Woche, dass ich immer diese, wenn ich Bilder im Fernsehen oder sehe oder Nachrichten lese oder höre in jedweder Form und dann einfach sehe, wie so Massen sich aufmachen und dann so einen Berg runterrodeln oder einfach es immer so, wo man denkt, warum gibt es scheinbar so viele Unvernünftige. Aber auf der anderen Seite sollte ich da vielleicht auch besser auf mich gucken, weil es gibt ja auch viele Vernünftige. Das beweisen ja die Impfschlangen vor den Impfzentren momentan, wo man sagt, noch nicht genug Menschen in Deutschland, aber ja ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, zeigt ja auch, dass der Fokus zu sehr auf die gelenkt wird, die am lautesten schreien. Das ist übrigens so ein Marketing-Tipp, den auch gerne Trainer verwenden, die behaupten, dass ihre ihre Frauen Krebs heilen können und das von einer Bühne runter. Also hätte ich eigentlich auch anzeigen müssen. Fällt mir dabei gerade ein. Aber das ist eben der Punkt, dass der Fokus nicht auf die Schreienden, sondern auf die stille Masse, das sollte ich mehr lenken für mein eigenes Wohlbefinden. Also das ist das, was mich umtreibt, dass vielleicht viele von uns auch zu sehr immer darauf gucken, wo am lautesten geschrien wird, wo auch provoziert wird. Also mittlerweile habe ich ja das Gefühl, dass zum Beispiel Chefredakteure von großen Zeitungen, deren Namen ich hier gar nicht nennen möchte, aber die das Mittel der Provokation missbrauchen, gerade bei Twitter, um immer wieder zu retweetet werden. Und wenn man sich dann durchliest, welche Meinungen die sonst vertreten, sind die gar nicht so spektakulär, aber immer wieder durch so provokative Tweets auffallen, damit sie sagen, dann wird mein Name genannt und dann kauft vielleicht einer mehr dieses Kackblatt oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist der Fokus, ist jetzt schon wieder da drauf. Und gerade, wo wir jetzt auf Weihnachten zugehen, sollte das vielleicht alles ein bisschen mehr Einkehr finden. Das war mein Umtrieb der Woche. Mann, der war aber lang jetzt.
Der war lang, ja. Ich glaube, wir müssen mal so eine Begrenzung finden.
Der Umtrieb der Woche.
Alles gut. Ja, gerne.
So, ja, was?
Challenge accepted.
So.
Eine Minute.
Ich wünsche unseren Zuhörenden einen traumhaften, wunderschönen ersten Advent. Bleibt stabil.
Wunderbar.
Und
genau.
Wir nehmen die Stöcke in die Hand und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Alles klar.
Wir machen auch wieder eine Weihnachtssendung, aber die machen wir in 4 Wochen, ne? Oder?
Das wird schön, ja.
In 2 Wochen gibt es wieder Aufklärung. Das ist klar.
In 2 Wochen gibt es wieder Aufklärung.
Und dann denken wir nochmal drüber nach, was du heute alles gesagt hast. Oh Gott. Nee, ich oder du. Naja.
Beide.
Schöne Zeit.
Nimm die Stöcke und gib Gas. Hau rein.
Ende.